Energie aufs Ohr, der Speicherexperten-Podcast von Memodo. Ich bin Lena, Head of Inside Sales bei Memodo. Einmal im Monat zieht es mich vors Mikrofon, um mit Energiespezialistinnen und Spezialisten über News, neue Technologien, Trends und die Energiezukunft zu quatschen. Legen wir los. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zurück zu einer neuen Folge Energie aufs Ohr. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute schauen wir uns was ganz Großes eigentlich an, beziehungsweise auch das große Ganze, nämlich Deutschland hat eine neue Regierung gewählt. Ja, und uns interessiert natürlich, wo geht es jetzt hin mit der Energiewende unter der neuen Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD? Was ändert sich? Wie schaut der Koalitionsvertrag aus, der ja jetzt seit 9.4., also seit ein paar Tagen, auf dem Tisch liegt? Und da sind sehr viele Versprechen von Bürokratieabbau, Netzausbau und bezahlbarer Energie drin. Aber was steckt jetzt wirklich denn dahinter? Und es sind 144 Seiten. Worauf kommt es denn an? Und was muss jetzt in der Branche, was müssen wir uns da einstellen? Um das besser einordnen zu können, haben wir heute einen ganz besonders fachkundigen Gast bei uns im Studio, Professor Dr. Volker Quaschning von der HTW Berlin. Hallo Volker, schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo, danke für die Einladung. Freut mich, bei euch zu sein.
Ist ja ganz, ganz toll und du bist ja wirklich eine der bekanntesten Energieexperten hier in Deutschland und eine Koryphäe auf dem Gebiet. Für alle, die dich aber vielleicht noch nicht kennen sollten, wo arbeitest du gerade an? Wer bist du und warum schlägt dein Herz für die Energiewende, Volker?
Naja, gut, das mit der Koryphäe sieht man auf den Kommentaren auf X jetzt nicht so genau. Aber ich bin schon relativ lange dabei, seit 30 Jahren im Bereich Energiewende tätig. Ich habe Elektrotechnik studiert im Bereich der Photovoltaik, meine Doktorarbeit geschrieben, habe habilitiert, war dann auch in der Forschung mehrere Jahre in Spanien und seit 20 Jahren habe ich eine Professur für regenerative Energiesysteme an der schönsten Hochschule Deutschlands, sage ich immer, der HTW Berlin. Und wir haben dort einen Studiengang zu regenerativen Energien, könnten ein paar mehr Studierende sein. Also wenn da jemand zuhört, der irgendwie was für die Zukunft machen will, Die Energiewende muss auch jemand tun, da fehlt es am Personal.
Cool.
Und da arbeite ich und forsche dann im Bereich Solarspeichersysteme und macht auch riesig Spaß, habe dort ein tolles Team. Vom Alter her bin ich 54, gehöre jetzt also zu dem Teil der Bevölkerung, die die absolute Mehrheit hat und permanent irgendwie bei den Wahlentscheidungen nicht das vorantreibt, was der jungen Generation unbedingt helfen würde.
Mhm. Da sind wir ja auch heute eigentlich so indirekt da, um uns das mal anzuschauen, was die neue Bundesregierung jetzt machen möchte. Um einfach mal so einen Einstieg zu wagen. Der Koalitionsvertrag ist ja jetzt da, also seit ein paar Tagen. Es sind 146 Seiten. Du hast ihn dir sicher ja auch angeschaut. Was sind jetzt Punkte, die besonders wichtig sind, wo wir uns einstellen? Also so ganz grob, in welche Richtung gehen wir denn mit dem Koalitionsvertrag?
Das ist eine spannende Frage. Also ich gucke das ja immer aus dem Blickwinkel auch des Klimaschutzes. Habe ja auch Scientists for Future mitgegründet. Wenn man sich den Klimaschutz anguckt, sagt man, mit dem Koalitionsvertrag werden wir nicht das deutsche Klimaschutzgesetz einhalten können. Das ist schon so sicher wie... Also es ist eindeutig, Wir haben in den Bereichen Verkehr und Wärme, wo wir ja die größten Fehlstellen haben, da passiert eigentlich nicht viel. Und deswegen werden wir, keine Ahnung, wie es weitergeht. Es sind ja Klagen anhängig vom Bundesverfassungsgericht, von Greenpeace, die also zum Einhalten des Klimaschutzgesetzes dann auch drängen wollen. Und wenn die Erfolg haben, dann wird das sowieso komplett über den Haufen geworfen in der Mitte der Legislaturperiode. Ich gehe mal davon aus, dass wir vielleicht Ende des Jahres, vielleicht Anfang nächsten Jahres irgendwie die Entscheidung vom Verfassungsgericht sehen. Ich habe da große Hoffnung drauf und das könnte erstmal nochmal alles über den Haufen werfen. Auf der anderen Seite haben ja die Beteiligten ja auch schon ein bisschen zurückgerudert, ne? Alles unter Vorbehaltung, da steht ja überall, wir wollen und außerdem ist das nur so eine Absichtserklärung. Also insofern würde ich das jetzt alles nicht für Gold nehmen. Ich sage mal so, als ich es beim ersten Mal überflogen habe, habe ich gesagt, puh, hätte ja noch schlimmer kommen können. Also Insofern, ja klar.
Ist ja, kann immer noch schlimmer
sein. Wir hatten ja schon mal die CDU, die ja 16 Jahre an der Macht war. Und da hat es ja für die Solarbranche vor allen Dingen ja wirklich extrem böse Zeiten gegeben.
Ja. Ja.
Also so schlimm, zumindest mal mit dem, was man aufgeschrieben hat, wird es erstmal nicht kommen mehr. Aber ja, es ist jetzt auch überhaupt nirgendwo der große Wurf zu erkennen. Mm. Ne? Also es, nicht mal nur im Energiebereich. Mm. Ne? Also auch, was weiß ich, Gesundheit, Rente, da ist ja überall irgendwie eigentlich so, wir machen halt weiter so mit einem paar kleinen Korrekturen. Wie soll es auch anders gehen? Das Geld, ja, man hat ein Sondervermögen, aber das reicht ja auch trotz allem hinten und vorne nicht. Und die großen Visionen hat man nicht da. Man möchte irgendwie die ältere Generation nicht verbrennen. Die möchte halt weiter ihre Gasheizung betreiben und weiter Verbrennerauto bauen und auch gerne mal eine Solaranlage bauen. Aber das war es dann halt auch schon.
Ja, das stimmt. Wir kommen auch später noch zu den 100 Milliarden. Jetzt aber erstmal noch ganz allgemein, wenn man sich das so durchliest im Koalitionsvertrag, dann steht sehr viel von, es soll bezahlbar werden, es soll planbar werden und die Energiewende soll auch wettbewerbsfähig sein. Das alles gleichzeitig zu einem eigentlich aktiven Klimaschutz. Wie bewertest du das? Geht das überhaupt?
Ach, naja, ist immer die Frage, was man darunter versteht. Ne? Also irgendwie klingt ja erstmal gut.
Mhm.
Ne? Also da versucht man ja auch die eigene Klientel abzuholen. Ne? Es hat ja irgendwie, die Grünen haben ja immer so den Nimbus, dass sie irgendwo das Geld raushauen für Klimaschutz, was irgendwo nichts bringt. Und wir machen jetzt einen Politikwechsel und alles wird anders, ganz toll und bezahlbar. Von der Idee her ist es ja erstmal gut, den Strom billiger zu machen. Ne? Wir brauchen ja, also wir wissen, dass wir ja eine Stromwende bekommen werden, also alles zur Elektrifizierung hin, Elektromobilität, Wärmepumpen, und wenn der Strom billiger ist, hilft das natürlich erstmal, das durchzusetzen. Da wurde ja auch angesprochen, dass jetzt die Netzentgelte gesenkt werden sollen, die Stromsteuer fallen soll. Alles unter Finanzierungsvorbehalt. Also am Ende wird es wahrscheinlich doch nicht kommen. Es muss ja irgendjemand bezahlen. Aber von der Idee her würde das erstmal der Energiewende helfen. Bei mehr Wettbewerb bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Also Wettbewerb zwischen wem? Das ist ja die Frage Nummer eins. Muss man ja erstmal klären, also Wettbewerb zwischen Gas und Erneuerbaren, dann gibt es ja die Möglichkeit, dass Gas sich dann vielleicht durchsetzt, zumal wenn ich dann auch noch irgendwie Subventionen verteile. Also dann ist nämlich der Wettbewerb schon wieder ausgehebelt, man will ja Gaskraftwerke subventionieren, also das ist alles nicht so ganz klar. Es ist ein schöner, selbstklingender Satz, muss man gucken. Und das andere, was mich so ein bisschen vorsichtig werden lässt, im Vorfeld haben ja die Großen, so BDEW und VKU, die haben ja auch viel Stimmung gemacht und gesagt, naja, baut doch lieber große Freiflächensolaranlagen, die sind billiger als kleine. Da hat man auch ein paar Punkte einfach mal ausgeklammert, zum Beispiel die Frage, ja, wo wird der Strom verbraucht? Wie ist das mit den Netzen, die ausgebaut werden müssen? Wenn ich das aus dieser Rechnung rauslasse, dann gibt sich natürlich wieder ein anderes Ergebnis. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Ich glaube, das sind erstmal Absichtserklärungen. Am Ende entscheidet das, wer dann wirklich den Stuhl bekommt im Ministerium und welche Lobbyisten dann irgendwie nebendran sitzen und dann die Gesetze diktieren oder zumindest mal Anregungen dazu geben. Aber man muss so ein bisschen aufpassen. Auf der anderen Seite steht aber auch wieder ein bisschen, dass man irgendwie die Kleine- und Bürgerenergie stärken will. Also im Prinzip findet man für jeden etwas. Und am Ende entscheiden, glaube ich, wirklich die Person im Ministerium, was davon umgesetzt wird.
Die dann auch da sitzt.
Achso, eine Frage noch. Du hast ja gefragt, Klimaschutz, und geht das überhaupt bezahlbar?
Ja.
Das will ich nochmal beantworten. Natürlich geht das. Also irgendwie vollkommener Quatsch. Also kein Klimaschutz ist immer teurer als Klimaschutz zu machen. Das sagen alle Studien, die wir haben. Mhm. Also die Klimaanpassungsmaßnahmen, die sind einfach irgendwie so irre teuer, dass es irgendwie albern ist, jetzt irgendwie auf Klimaschutz zu verzichten, aus angeblich Wettbewerbsgründen. Und wenn wir uns mal die Zahlen angucken, ich meine, wir haben letztes Jahr für 80 Milliarden Öl und Gas importiert in Deutschland. 80 Milliarden Euro, die weg sind, die wir in Deutschland investieren könnten. Also eine schnelle Energiewende bringt uns auch gerade in diesen Zeiten, wo wir abhängig sind von Ölimporten, von, was weiß ich, Putin oder Trump oder sonst irgendeinen schrecklichen Personen. Also da ist es doch sinnvoll, in die Energiewende reinzugehen. Und das sind halt einfach, wie gesagt, so ein paar Schlagworte. Wettbewerbsfähigkeit.
Genau. Und was mir noch ins Auge gefallen ist, ist nämlich, was du jetzt auch gerade schon angesprochen hast, so ein bisschen die Kostensenkung. Also wettbewerbsfähig zu sein, gleichzeitig die Kosten zu senken, ist ja irgendwo auch eine Kurskorrektur von dem, was wir jetzt haben. Wir haben ja auch gesehen, dass der Bundestag der 100 Milliarden Euro aus dem Infrastruktursondervermögen jetzt in den Klimafonds fließen lassen will. 100 Milliarden klingt ja, ich sage jetzt mal, für einen Otto-Normalverbraucher erstmal super klasse. Meinst du, dass das ausreicht? Ist das was, wo wir wirklich sagen können, okay, da fließt wirklich Geld rein jetzt?
Naja, brechen wir es mal runter. 100 Milliarden geteilt durch 12 Jahre. Das sind dann 8 Milliarden geteilt durch 80 Millionen Menschen, sind 100 Euro pro Nase und Jahr.
Ja, stimmt, wenn man so rechnet, ja, dann.
Also was kann ich mit 100 Euro machen? Ne? Irgendwie eine Wärmepumpe fördern nicht. Also ich kann da punktuell sicherlich was machen, aber zu sagen, oh, jetzt haben wir die 100 Milliarden und das Thema ist durch, das sicherlich nicht. Es war ja ein großer Verhandlungserfolg auch der Grünen überhaupt. Also am Anfang wollte man ja gar keinen Cent für Klimaschutz ausgeben. Jetzt stehen 100 Milliarden drin. Ist aber auch die Frage, was man macht. Ich meine, schon unter Robert Habeck wurde Geld aus dem Klimatransformationsfonds für Chipfabriken ausgegeben. Also immer die Frage, wie kreativ man dann auch beim Ausgeben der Sache ist. Also insofern, ich würde sagen, es hilft. Aber da jetzt zu sagen, wir haben die 100 Milliarden und das mit dem Klimaschutz ist durch, das wird nicht passieren. Das Geld müsste man clever einsetzen. Und da habe ich auch so ein bisschen meine Zweifel bei dem, was die Regierung so vorschlägt.
Ob das dann auch so gut genutzt wird.
Ja, da mache ich ein bisschen E-Auto-Förderung. Ne? Man kann ja sagen, 100 Euro pro Nase. Ne? Mhm. Also wenn ich dann da 10.000 Euro pro E-Auto raushaue, dann reicht es dann nur noch für jeden Hundertsten. Und irgendwie dann ist das Geld halt auch wieder schnell weg. Und da muss man gucken, dass man es wirklich sinnvoll einsetzt und nicht für irgendwelche Strohfeuer verbrät.
Absolut, absolut. Weil sehr, sehr interessant eigentlich, dass du es so in Relation setzt, weil 100 Milliarden ist ja erstmal jetzt so für einen Otto-Normalverbraucher extrem viel. Aber wie du sagst, auf 12 Jahre pro Kopf gerechnet, ist es ja wirklich dann nicht mehr so der Rede wert. Volker, was wird es noch oder was im Koalitionsvertrag noch sehr ins Auge springt, ist beim PV-Ausbau auch eben noch diesen Schritt weiterzugehen und zu sagen, okay, wir digitalisieren, wir entbürokratisieren und wollen schnellere Verfahren haben. Klingt ja eigentlich erstmal vielversprechend, vor allem alle Installateure, die da draußen sind, können ein Lied davon singen, wie schwierig es teilweise ist und war. Reicht das aber aus, um auch unsere solaren Ausbauziele zu schaffen oder fehlt es da weiterhin an Stellschrauben?
Naja, also ich meine, entbürokratisieren, also ich kenne keine Regierung, die sich das nicht auf die Fahne geschrieben hat. Ne? Also im Endeffekt muss man gucken, was davon wieder übrig bleibt. Man muss ja schon sagen, die Ampelregierung hat ja schon einiges für die Solarbranche getan in dem Bereich. Also es ist ja schon vieles einfacher geworden. Wenn ich nochmal irgendwie 4 Jahre zurückdenke, hat man irgendwie, glaube ich, noch Eigenverbrauchsumlage und obwohl die gab's, hat man da auch schon, aber dann Mehrwertsteuer und so weiter und so fort. Also da gab es ja viele Stellschrauben, die ja schon weg sind, die das Ganze deutlich erleichtern. Da gibt es sicherlich noch 1000 Punkte, die man anführen kann, wo man auch noch ein bisschen Bürokratie abbauen kann. Aber Bürokratieabbau alleine hilft wahrscheinlich nicht, um die Ausbauziele zu erreichen. Ich glaube, wir brauchen da eine sehr clevere Regierung, die vorausschauend agiert, weil wir kommen jetzt beim Solarausbau in eine Phase rein, die anstrengend wird. Wir haben 100 Gigawatt Solar jetzt mittlerweile oder ein bisschen mehr mit schon und eigentlich war ja Ziel der alten Regierung auf 200 Gigawatt, also das nochmal zu verdoppeln bis zum Jahr 2030. Und dann hätten wir natürlich tagsüber im Frühjahr permanent viel zu viel Strom, nachts fehlt er. Und da hilft jetzt auch nicht Entbürokratisierung. Wir müssen ja gucken, dass wir das System stabil halten und nicht tagsüber alle Solaranlagen abschalten müssen. Das heißt, wir müssen gucken eigentlich, dass wir die Elektromobilität, die Wärmepumpen voranbringen, dass der Strom auch verbraucht werden kann. Also das heißt, das müsste eigentlich jetzt passieren. Totale Leerstelle in diesem Vertrag. Wir müssten schauen, dass wir Speicher reinkriegen. Ja, da steht ein bisschen was drin, aber auch nicht so viel. Variable Tarife, ich meine so Smart Meter Rollout, das dauert in Deutschland ja auch schon gefühlt 200 Jahre und das wird auch noch 10 Jahre dauern, also da sind wir auch hinterher und da muss man wirklich dann wahrscheinlich auch kreative Notlösungen mit an den Start bringen und da steht's und fällt's wieder mit den Personen. Also es kann einfach sein, selbst dass wenn guter Wille da ist, wenn ich einfach nicht rechtzeitig die richtigen Maßnahmen mache, dass wir dann wirklich das Problem kriegen, dass die Netze voll sind und dass wir Solaranlagen nicht mehr drankriegen, was ja heute schon zum Teil ein Problem ist. Und dann hilft mir natürlich die Entbürokratisierung auch nicht. Wenn ich dann sage, ich kann dann sehr schnell einen Antrag stellen und der wird dann halt negativ beschieden, dann hilft mir halt diese Entbürokratisierung halt nichts.
Das bringt dann auch wenig. Bevor wir zu den Speichern springen, auch noch, habe ich sehr lachen müssen, auch beim Koalitionsvertrag, nochmal eine Frage an der Seite. Es hatte mich sehr gewundert, Union und SPD planen ja Ausschreibungen für bis zu 20 Gigawatt Gaskraftwerke, also eigentlich deutlich mehr als bisher. Erneuerbare sollen ja künftig auch vom Markt vollständig refinanziert werden. Für fossile Kraftwerke gibt es aber große Förderzusagen. Ungleichgewicht für mich. Also wie kann sich das auswirken?
Ach, es ist ein sehr, sehr heißes Thema, wo man eigentlich gar nicht, da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen, aber ich versuche es mal kurz zu fassen. Also wir werden künftig, brauchen wir Speicher, ist klar. Wir machen also in Deutschland 80% mit Sonne und Wind, die sind halt nicht immer da. Genau, die Konservativen oder die AfD erzählen halt immer, das geht alles nicht und natürlich geht das, aber wir brauchen halt Speicher. Und die Speicher brauchen wir zwei Arten. Einmal im Sommer ist es relativ einfach, Solar liefert tagsüber, nachts nicht, da müssen wir den Tag-Nacht-Ausgleich machen. Im Winter liefert halt die Sonne halt auch nichts und da kommt der Wind und beim Wind haben wir halt größere Zeitfenster. Da haben wir mal eine Woche Wind, eine Woche nicht. Das heißt, da müssen wir halt größere Zeitfenster überbrücken. So, diese kleinen Zeitfenster Tag-Nacht, das werden wir mit Batterien machen. Also Batterien, bidirektionales Laden noch von Autobatterien, da kommen wir locker über die Nacht. Ist die preiswerteste Art, wird passieren. Das läuft ja schon, also da muss man nur die Stellschrauben, ein paar Hürden aus dem Weg räumen, das kommt. Das Problem ist dann Winter, so diese berühmte Dunkelflaute, die wir dann haben. Und wenn die dann halt 2, 3 Tage anbelangt, dann sind die Batterien halt alle und dann braucht man auch eine Lösung. Und das heißt, wir werden auch langfristig Backup-Kraftwerke brauchen, die dann, wenn wir klimaneutral sein wollen, mit Wasserstoff laufen. So, Wasserstoff haben wir noch nicht. Deswegen könnte man sich eigentlich mit den Backup-Kraftwerken Zeit lassen. Ist natürlich die Frage, was macht man dann in der Zeit, wenn wir wirklich im Winter mal eine Dunkelflaute haben? Könnte man sagen, okay, wir haben ja noch ein paar olle Meiler rumstehen, dann schmeißen wir die halt an und nehmen die nicht so schnell vom Netz. Naja, ist ja, wenn ich ein Kohlekraftwerk zum Beispiel habe, was nur eine Woche im Jahr läuft, dann irgendwie ist das für den Klimaschutz ja auch egal, ne? Also insofern muss man sich eigentlich überlegen, ist es da A, nicht vielleicht sinnvoller, einfach noch die alten Meiler noch ein bisschen am Netz zu halten und jetzt nicht irgendwelche Kraftwerke zu bauen, die erstmal mit Erdgas laufen, wo wir dann Fracking-Gas aus den USA importieren, was für den Klimaschutz nicht richtig viel besser ist als Kohle, ne? Also. Und dann auch noch die Abhängigkeit dann von Donald Trump, also irgendwie so eine Sache. Und mit dem Versprechen, dass wir die Dinger irgendwann mal auf Wasserstoff umrüsten können. Weil es kann natürlich schon sein, dass dann die Gaslobby Morgenluft wittert. Na, wenn ich das Kraftwerk so stark subventioniere, verschenke, dann irgendwie kann ich ja auch relativ günstig anbieten. Und wenn ich dann mit so einem Gaskraftwerk aufgrund der Subventionen in Wettbewerb zu Erneuerbaren treten kann, dann ist es natürlich auch Quatsch. Also insofern sage ich, schwieriges Thema. Wir werden die Kraftwerke brauchen. Das heißt also generell über Reservekraftwerke nachzudenken ist richtig, aber irgendwie, wenn man die jetzt schnell subventioniert, dann mit Erdgasbasis verbrennt man wahrscheinlich nur viel Geld, ohne einen großen Nutzen zu haben und erschwert eventuell die Energiewende. Also insofern, es gibt jetzt nicht die pauschale Antwort, ist gut
Und
oder schlecht.
schlecht.
Also wenn man es richtig macht, ist es gut und wenn man es falsch
Macht es
macht, dann ist
schlecht.
es schlecht.
wie bei allem im Leben.
Genau, aber. Ja, aber wir brauchen halt die Dinger irgendwann, aber man muss es halt wirklich mit Sachverstand einsetzen und nicht einfach, weil die Gaslobby schreit, oh, wir brauchen Subventionen, dann da einfach sagt, okay, dann hauen wir da mal 20 Milliarden Euro raus und dann stehen nachher die falschen Kraftwerke am falschen Ort. Das kann natürlich auch passieren.
Bringt natürlich dann auch überhaupt nichts. Speicher wäre sowieso jetzt das nächste Thema. Steht ja auch im Koalitionsvertrag, im eigenen Absatz. Die PV-Anlagen, hast du ja auch schon angesprochen, sollen sich langfristig am Markt selbst tragen. Gleichzeitig will die Regierung ja netzdienliche Speicher stärker fördern. Und da musste ich jetzt tatsächlich lachen, einfach über diesen Satz, weil es stand nämlich oder steht im Koalitionsvertrag, Batteriespeicher sollen zukünftig überragendes öffentliches Interesse genießen. Und jetzt habe ich gelacht, weil ich mir dachte, wer weiß denn vielleicht überhaupt, was genau ein Speicher ist, wenn man nicht in der Branche unterwegs ist. Wie wird das jetzt wirklich? Also, du sagst, ist es ein Game Changer für die PV? Also, sind es die Heim- und Gewerbespeicher? Wird das so sein? Brauchen wir Speicher zu 100%?
Ja, also Speicher brauchen wir definitiv. Ich meine, wie gesagt, wir sind bei 100 Gigawatt PV. Wenn wir da mal 50% dazu bauen, dann haben wir 20, 30% der Anlagen, die eigentlich gar nicht mehr laufen dürfen, weil das Netz voll ist. Also wir können halt nur so viel einspeisen, wie wir mittags verbrauchen. Und da kommen wir dann wahrscheinlich nächstes Jahr drüber. Und dann entweder regel ich dann die PV-Anlagen ab oder ich stelle halt einen Speicher daneben. Also insofern wird der Speicher essentiell werden. Also neue Anlagen wird man in 2, 3 Jahren ohne Speicher gar nicht mehr bauen können. Dann ist immer die Frage, wie man das regelt. Entweder überlässt man das dem Markt und hofft, dass halt irgendwie die Anlagen halt, dass ich mittags halt nichts mehr kriege für meinen Strom und dann sage, okay, dann baue ich halt den Speicher einfach dazu, damit es sich halt rechnet. Muss man natürlich schauen, dass die Wirtschaftlichkeit auch noch gegeben ist. Nicht, dass der Markt dann ein Stück weit einbricht, weil es sich dann halt dann doch gerade nicht so rechnet mehr. Muss man gucken. Wir brauchen natürlich auch zentrale Speicher, kann helfen. Also momentan hilft, glaube ich, jeder Speicher, der kommt. Und überragendes öffentliches Interesse. Naja, gut, ich gehe mal davon aus, es geht bei diesen großen Batterieparks, die dann da so irgendwie auf der grünen Wiese entstehen. Da gibt es ja dann auch wieder die Bürgerinitiativen dagegen und sonst irgendwo. Und dann hilft natürlich auch, wenn man da ähnlich wie für so Freiflächensolaranlagen oder Windparks dann da diesen Vorrang hat und dass man da zumindest mal, was weiß ich, gewisse Fragenstellung dann ein bisschen abmildern kann und dann auch, dass man nicht 10 Jahre dann irgendwie vor Gericht streiten, bis der Batteriespeicher kommt, dann ist die Energiewende halt vorbei. Also insofern ist das durchaus erstmal sinnvoll. Und dann weiß ich jetzt nicht, ob man die großen Speicher gegen die kleinen gegeneinander ausspielt. Ich glaube eher nicht. Also ich glaube, wir brauchen beides. Die kleinen Speicher, Gewerbespeicher, Heimspeicher rechnen sich ja eigentlich über den Eigenverbrauch. Und die großen Zentralen dann über die Netzdienstleistung, die wir ja auch brauchen. Also wir brauchen ja nicht nur Anlagen, die Nacht abpuffern, sondern wir müssen ja auch gucken, dass wir die fossilen Kraftwerke aus dem System rauskriegen. Das heißt, die Kraftwerke müssen ja dann auch diese Netzdienstleistung zur Verfügung stellen. Also wenn mal ein Ausfall ist, dass die einspringen können. Und das geht natürlich schon einfacher mit großen zentralen Anlagen als mit kleinen. Die kleinen können das auch, aber da muss ich die poolen und sonst irgendwie. Das ist dann auch wieder ziemlich komplex. Und so komplex dauert in Deutschland immer. Und so ein großer zentraler Speicher, der das von der DNA gleich kann, ist natürlich da vielleicht auch hilfreich.
Absolut. Komplexität bedeutet ja auch immer noch fehleranfälliger. Deswegen wahrscheinlich auch nicht so. Wenn wir jetzt noch kurz bei den Speichern bleiben, im Koalitionsvertrag steht auch weiter, dass es Steuer- und einen Abgabenabbau geben soll bei den Speichern. Welche Maßnahmen findest du, sind deiner Ansicht da sinnvoll und wie wahrscheinlich ist es, dass es wieder, sage ich mal, echte Förderungen gibt für Speicher?
Ach, eine Speicherförderung weiß ich gar nicht, ob man die braucht. Man muss die Netzentgelte halt raus. Ne? Also das heißt, ist ja immer das Problem. Wenn ich jetzt, also ich muss ja den Speicher, den Heimspeicher sollte ich ja auch netzdienlich einsetzen können. Also gerade im Winter, ne? Es ist ja Gaga. Wir haben jetzt irgendwie schon 13 Gigawattstunden an Heimspeichern. Da kommen wir schon zwei Stunden oder sowas irgendwie überbrücken. Nee, zwei nicht, aber irgendwie falsch. Das ist ein paar, aber es ist halb so viel, wie die Pumpspeicherkraftwerke machen. Ne? Also insofern, Da kommt aber noch was dazu, also irgendwie, wenn wir irgendwann die Autospeicher dazu packen oder sonst was, also dann hätten wir 2 Stunden, ne? Also bei bidirektionalen Laden. Dieses ganze Potenzial, das heben wir momentan noch gar nicht, weil rechnet sich halt nicht. Es ist irgendwie, das heißt, den Speicher mit Netz zu beladen und wieder einzuspeisen, das geht irgendwie regulatorisch nicht und dann muss ich Netzentgelte zahlen, also auch jetzt hier bidirektionales Laden. In Frankreich wird das schon kommerziell gemacht, in Deutschland nicht, weil ich da einfach Netzentgelte bezahlen muss. Und das ist dann halt ziemlich albern. Dann, wenn ich beim Einspeisen nochmal Netzentgelte draufkriege, dann rechnet sich halt das Ganze nicht. Und dann haben wir jetzt Speicher und auch Autobatterien, die man eigentlich für die Energiewende einsetzen könnte, ohne große Mehrkosten, was aber nicht passiert, weil es sich halt nicht rechnet. Und dann muss man natürlich schon schauen, dass man die Umlagen anders verteilt. Also ein Speicher ist ja kein Letztverbraucher. Also insofern macht es auch keinen Sinn, dass der die Umlagen braucht. Man muss es so wie bei der Mehrwertsteuer machen. Am Ende, der wirklich die Kilowattstunde Strom verbrät, der zahlt dann die Netzentgelte. Und alle zwischendrin halt nicht.
Und alle zwischendrin nicht. Also du sagst auch eher Netzentgelte anstatt Förderungen.
Ja, also wenn ich dann, genau, also wir haben ja mittlerweile einen sehr großen Hub an der Strombörse, da kann ich zwischen Niedrig- und Hochtarif 10 Cent oder so,
ja.
Da kann man schon im Speicher was anfangen, ohne große Förderung, aber natürlich nicht, wenn da noch ein Haufen Umlagen davon abgehen.
Das stimmt. Energiepolitik ist auch Mobilitätssektor und du hattest es jetzt auch ein bisschen schon angesprochen, ist ja auch nicht so viel Städte drin, muss ich sagen. Aber die Regierung will Kaufanreize schaffen, laut Koalitionsvertrag für E-Autos und eine Steuerbefreiung bis 2035. Gleichzeitig will man aber auch, es steht so schön drin, technologieoffen bleiben. Glaubst du, deiner Meinung nach reichen diese Maßnahmen, um die E-Mobilität zu stärken?
Ach, das ist kompletter Blödsinn, den die Regierung da wieder macht. Mit den technologieoffen verunsichert den kompletten Markt. Ne? Also es wird kein Wasserstoffauto kommen, Punkt. Also irgendwo, wenn es kommen würde, ich kann ja die schon Dinger seit 10 Jahren schon kaufen, tut ja keiner. Und warum sollte das in 10 Jahren jemand machen, wenn die Dinger eben aufgrund der physikalischen Eigenschaften halt einfach immer teurer bleiben werden als batterieelektrische Autos? Da brauche ich, und E-Fuels werden erst recht nicht kommen, weil irgendwie die Herstellung von E-Fuels so teuer sind. Also diese ganze Gezaubere da mit Technologieoffenheit verunsichert die Menschen. Weil irgendwie sagen, ja, soll ich mir jetzt ein E-Auto kaufen? Vielleicht kommt ja doch das Wasserstoffauto oder die E-Fuels, dann halte ich mich da mal zurück. Also insofern, und das führt dazu, dass wir in Deutschland auch mit die schlechtesten Verkaufsquoten haben. Also wir haben hier einen E-Auto-Anteil von unter 20% bei den Neuzulassungen. In China liegt er bei 50 und in Norwegen bei Richtung 100. Ne? Also Gut, in Norwegen wird es auch gefördert, muss man fairerweise sagen. China fördert auch ein bisschen, aber die fördern es anders. Die machen das Verbrennerautofahren unangenehm. Also das heißt, ich kriege da gar keine Zulassung mehr oder nur für viel Geld für Verbrennerautos. Und man muss ja gucken, also trotz der Neuschulden sind ja die deutschen Staatsfinanzen endlich. Und dann ist halt die Frage, ob man von diesen Staatsfinanzen, also E-Auto-Förderung, wenn man das umrechnet, pro Tonne CO2-Einsparung, ist halt immer sehr, sehr teuer. Kann man natürlich machen, indem man das Verbrennerautofahren unangenehmer macht. Das ist halt die andere Möglichkeit. Das kostet mich nichts, aber verbrennt natürlich dann irgendwelche Leute. Und Deutschland holt dann halt immer lieber das dicke Scheckbuch raus und versucht, das Problem mit viel Geld zu lösen. Aber ich meine, wir sind jetzt bei 20% E-Auto-Quote. Eigentlich müssten wir Richtung 100 kommen, um klimaneutral werden zu kommen und die Energiewende hinzubekommen. Ich meine, wie viel Geld will ich denn dafür in die Hand nehmen, dass ich diese Quote erreiche? Wahrscheinlich nicht. Dann kommen wir jetzt von 20% auf 25%. Was soll das? Also dafür dann zig Milliarden Euro zu verbrennen. Ich meine, das steckt die Automobilindustrie gerne ein. Der geht es ja auch nicht gut. Aber so die großen Stellschrauben sind das, glaube ich, nicht.
Weil 20%, also das muss man sich eigentlich mal auf der Zunge zergehen lassen, gell? Im Vergleich zu anderen Ländern, wie weit wir da unten stehen. Gut, Volker, ein Thema gibt es weiterhin noch, die Wärmewende. Also wir haben jetzt viel über die Energiewende gesprochen. Wärmewende.
Welche Wärmewende?
Ja, genau, da wollte ich nämlich vielleicht drauf zurückkommen, welche Wärmewende. Die neue Regierung will ja von der Großen Koalition 2020 beschlossene Gebäudeenergiegesetz, also kurz GEG, das will sie abschaffen. Und vielleicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen sich vielleicht nicht ganz so aus oder kennen es unter dem Heizungsgesetz, wie wir ja bei uns gerne immer mal wieder sagen. Und hier soll ja auch ein technologieoffenes Gesetz mit CO2 als zentraler Steuergröße kommen oder das ersetzen. Kannst du das vielleicht für uns ein bisschen einordnen? Was bedeutet das genau? Und was bedeutet dann Fokus auf CO2-Vermeidung?
Also das bedeutet, dass das eine ganz blöde Idee ist, muss man sagen. Also erstmal haben sie sehr verklausuliert gemacht. Also das Heizungsgesetz soll abgeschafft werden, durch ein neues GEG, Gebäudeenergiegesetz, ersetzt werden. Ja, auf gut Deutsch, wir benennen das Ding mal um. Im Großen und Ganzen werden die meisten Teile eigentlich behalten bleiben. Da ging es ja nur um dieses Gedöse da im Wahlkampf, dass man da irgendwas einlösen kann, was man da versprochen hat. Technologieoffene, ich meine, was soll kommen mit Wasserstoff heizen? Wasserstoff ist heute 5-mal so teuer wie Erdgas irgendwie. Das wird auch nicht kommen. Oder wenn es kommen wird, dann werden die Leute irgendwie sich wirklich schwarz ärgern, weil es einfach unbezahlbar bleibt. Also insofern, es wird die Wärmepumpe sein, da wo es immer irgendwo geht. Es gibt eine dicht bebaute Altbausiedlung, wo es vielleicht schwierig ist. Da muss man über Fernwärme nachdenken oder dann fällt einem auch nicht mehr groß viel was ein. Also das heißt, das sind so die beiden Lösungen, die man da machen kann. Und bei der Fernwärme kommt am Anfang dann auch die Wärmepumpe im Wesentlichen rein. Auf dem Land kann ich noch ein bisschen Holz verbrennen und wenn jemand eine große Solarthermieanlage hat, aber das ist eine Handvoll Leute, dann ist es auch okay. Aber im Großen und Ganzen wird es eigentlich die Wärmepumpe sein, am besten in Kombination mit der Photovoltaik. Und das muss man eigentlich machen. Auch hier sind die Zahlen wieder unterirdisch. Da sind wir jetzt irgendwie bei gut 200.000 Wärmepumpen. Der Wärmepumpenmarkt liegt irgendwo so zwischen 600.000 und 1 Million. Und jetzt kann man rückwärts rechnen. Wir wollen 2045 klimaneutral sein. Eine Heizung lebt 25 Jahre. Also müssten wir eigentlich jetzt, dürften wir eigentlich ab sofort keine Öl- und Gasheizung mehr einbauen. Und wenn wir da jetzt noch rumeiern und jetzt kommt eine CO2-Steuer, die haben wir ja schon im Heizung, kommt ja auch dann. Ne? Das heißt irgendwie, das ist ja dann der Marktpreis. So, aber ich meine, die Leute in der Industrie hilft sowas, weil in der Industrie, da guckt man, da gibt es irgendwelche Controller, die gucken sich auch längerfristig irgendwelche Kostenentwicklungen an. Das macht ja jetzt irgendwie Heinz Müller auf dem Sofa nicht, wenn er ein Heizungsangebot hat. Der sagt irgendwie, was kostet jetzt das Liter, die Kilowattstunde Erdgas und Strom? Aha, sind Faktor 3 dazwischen. Die Wärmepumpe ist 3-mal so effizient, ist ja das Gleiche und der Einbau von der Wärmepumpe ist teurer. Gut, kriegt man ein bisschen Förderung, dann passt es vielleicht. Aber irgendwie den riesen Anreiz habe ich ja nicht. Und wenn jetzt jemand sagt, in 10 Jahren wird das Gas aber teurer, das fließt ja in die meisten Kaufentscheidungen gar nicht rein. Also insofern, wenn, müsste ich jetzt sofort einen großen Sprung machen und sagen, okay, also Leute, ihr kriegt jetzt gleich mal so einen Schreckschuss. Also irgendwie, wir erhöhen mal den Gaspreis um 30%, dass ihr auch versteht, dass das irgendwo erstmal der Anfang ist und langfristig teurer wird. Wenn wir auf Wasserstoff gehen, sind wir eh beim Faktor 3, also bei 300% plus. Also wenn ihr jetzt noch eine so H2-Ready-Heizung einbaut, müsst ihr eh mit einer Verdreifachung der Heizkosten rechnen, dass man die Leute wesentlich darauf vorbereitet. Und das ist ja gar nicht, das heißt, da kommt jetzt wieder, ich meine, die CDU hat ja damals auch die CO2-Steuer eingeführt. damals irgendwo, so die Tonne CO2 kostet, verursacht Schäden von 200 Euro und am Anfang hat man über 5 Euro Startpreis diskutiert. Ne? Das ist irgendwo einfach absurd. Damit habe ich auch keinerlei Lenkungswirkung und ich habe ja, also wenn ich jetzt 100 Jahre Zeit hätte, kann man sagen, ja klar, wir fangen jetzt an und machen jedes Jahr so einen kleinen Peak mehr, dann sind wir in 20 Jahren ungefähr da, wo wir sein wollen und dann haben wir nochmal 25 Jahre zum Tausch aller Heizungen und dann sind wir in 45 Jahren fertig, aber das geht halt nicht, das lässt das deutsche Klimaschutzgesetz nicht zu, das Klima auch nicht und wir wollen ja auch nicht weiter Öl und Gas von Trump importieren, also insofern brauchen wir da eigentlich einen richtig großen Wurf. Und das, was im Heizungsgesetz passiert, ich meine, die unsägliche Diskussion schon bei der Ampelregierung war fürchterlich. Und das wird jetzt nicht besser, sondern es noch schlimmer. Und deswegen, ich meine, der Expertenrat für Klimafragen hat die ganze Zeit schon gesagt, im Wärmebereich reißen wir sämtliche Sektorziele. Und das wird halt eher noch schlimmer werden. Sind wir wieder da, wo ich Anfang war. Ich erwarte dann Verfassungsgerichtsurteile. Und bin mal dann gespannt, wie das dann umgesetzt werden wird. Mhm. Vielleicht kommt dann das Verbot der Gasheizung über Nacht, weil es gar nicht anders geht.
Wir bleiben weiter dran und sind gespannt. Volker, was auch drin steht, was wir vorher so ein bisschen angesprochen haben, wo ich nochmal kurz drauf eingehen möchte, ist der Netzausbau. Viel diskutiert ja auch in Deutschland. Die neue Regierung will ja bis zum Sommer jetzt, also tatsächlich, würde ich sagen Sommer, 3-4 Monate, ein umfassendes Monitoring zum Netzausbau starten und spricht dann davon, den Ausbau von Erneuerbaren stärker an die Netzkapazitäten zu koppeln. Glaubst du, dass Monitoring klappt bis zum Sommer? Was erwartet uns dann da und was bedeutet das dann auch für die Energiewende?
Ich weiß auch nicht, was das Monitoring soll. Also irgendwie bauen, kann man bei Speicher sagen. Ich meine, wir wollen die Solarenergie vervierfachen, ja, und bei der Wind auch dazu, dass die Netze, wie sie heute sind, nicht ausreichen, ist eigentlich vollkommen klar. Und das heißt, man muss bauen. Und ich meine, irgendwie netzdienlicher Ausbau ist ja heute schon so. Also wenn ich jetzt einen großen Solarpark oder einen Windpark baue und da ist kein Netzanschluss da, dann kriege ich halt mache ich eine Anschlussanfrage und dann kriege ich keine Zusage, dann kann ich nicht bauen. Also insofern kann ich ja auch nur da bauen, wo die Netze es momentan zulassen. Also insofern macht ja durchaus Sinn, sich zu überlegen, wo Leitungen gebaut werden sollen. Aber das machen wir ja eigentlich auch schon. Also es wird ja so ein bisschen getan, als ob jetzt zum ersten Mal jemand drüber nachdenkt, wo die Netze zu sein haben. Also das Problem ist ja eher, dass die Netzbetreiber nicht hinterherkommen. Also da müsste man sich eher überlegen, wie man das Ganze noch beschleunigt. Also jetzt nicht nur von Genehmigungsverfahrenseite her, sondern natürlich auch von der Netzbetreiber, von der Bauen und der Personalseite. Und dass man da irgendwelche Fristen vielleicht mal definiert, dass das entsprechend schnell geht. Und ich meine, da können ja alle ein Lied von singen, die jetzt große Solaranlagen planen und versuchen, mit irgendwelchen Netzbetreibern Netzanschlussbegehren dann auf den Weg zu bringen. Also bei manchen klappt das und bei manchen ist es ja eine Katastrophe. Und das ist ja ein großer Hemmschuh bei der Energiewende und den müsste man eigentlich beseitigen. Und das geht natürlich auch vermutlich nur, wenn man den Netzbetreibern ein bisschen mehr Druck macht, dass die dann da auch in die Puschen kommen. Manche sind ja okay, aber es gibt halt auch viele, die, sage ich mal, nicht das leisten, was wir für die Energiewende brauchen.
Was wir eigentlich brauchen würden. Auch ganz spannendes Thema aus dem Koalitionsvertrag und wahrscheinlich auch sehr spannend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Bürgerinnen und Bürger sollen ja jetzt auch noch direkter, sage ich mal, an der Energiewende beteiligt werden. Also da stehen Schlagworte drin wie Bürger, Energie, Mieterstrom oder auch Energy Sharing. Was kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, was verbirgt sich denn dahinter? Also was bedeutet ein Energy Sharing? Und was müsste die neue Regierung tun, um den Modellen auch einfach zu einem Durchbruch, nenne ich es jetzt mal, zu verhelfen?
Naja, es gibt eine EU-Richtlinie, die Deutschland immer noch nicht umgesetzt hat zum Energy Sharing. Also die Idee dabei ist nicht, dass ich, also Eigenverbrauch ist ja immer, ich habe meine eigene Solaranlage, verbrauche den Strom selber, das ist immer für mich gut, für die anderen vielleicht nicht immer, aber das fördert zumindest mal die Solaranlagen und die Energiewende. Und beim Energy Sharing ist jetzt die Idee, dass man sich halt zusammentut, dass man jetzt ein Quartier hat, das heißt irgendwie, ich habe jetzt irgendwo eine Siedlung, ich baue mir eine Solaranlage und mein Nachbar kann den Strom abnehmen und wir profitieren beide davon. Also das ist die Idee. Das ist in Deutschland ja momentan in der Art noch gar nicht denkbar. Wir doktoren seit Jahren am MieterInnenstrom rum. Der ist auch eher schlecht als recht. Und wenn man da jetzt natürlich was verbessert, ist es gut, aber muss man auch. Also wie gesagt, es gibt ja die EU-Richtlinie. Das ist jetzt nicht eine Idee der neuen Regierung, sondern eigentlich geht es darum, endlich mal geltendes europäisches Recht umzusetzen. Es ist schade, dass da die Ampelregierung auch nicht so richtig vorangegangen ist. Da hat man so ein bisschen Ansätze gemacht, so eine gemeinschaftliche Gebäudeversorgung, aber so der ja, die Rocket Science, die dann da sich dort durchsetzt im Raketenstart, ist es ja auch noch nicht. Und da muss man eigentlich gucken. Das wäre für die Energiewende natürlich super, ne? Wenn ich einfach sage, okay, ich habe jetzt irgendwie zu viel Solarstrom, das verkaufe ich jetzt an den Lidl nebenan und sonst so weiter, dann hat man plötzlich ja ganz verschiedene neue Geschäftsmodelle. Dann, das wäre natürlich dann auch spannend, wenn man sagt, mehr Wettbewerb, weil natürlich habe ich dann also diese Inseln, die sich ja dann auch vielleicht wettbewerblich dann durchsetzen, was aber natürlich dann am Ende vielleicht auch den, ja, den Stadtwerken, den Netzbetreibern oder so vielleicht auch nicht so ganz gut gefällt. Und deswegen bin ich mal gespannt, was da kommt. Also es sind Schlagworte, die erstmal gut klingen, die auch notwendig sind. Also ich finde ja gut, dass es aufgenommen wird, aber da gibt es natürlich auch viele Interessenslagen, die dem erstmal entgegenstehen. Und das nicht ohne Grund haben wir es ja in Deutschland noch nicht umgesetzt. Die Österreicher sind da viel weiter. Also da kann man einiges schon in diesen Bereichen machen und muss man mal einfach, kann man sich ja auch mal gucken, was die umgesetzt haben und sich das eine oder andere Gute abgucken.
Mhm. Dann auch hier, wir bleiben am Ball und hoffen auf das Beste. Volker, du sprichst ja auch regelmäßig mit Handwerksbetrieben und ich will noch mal kurz darauf eingehen, was jetzt, wir haben ja sehr viele Solateure als Zuhörer. Was wird sich jetzt konkret für Sie ändern? Beziehungsweise wo siehst du denn die größten Chancen und Risiken fürs Handwerk jetzt durch den Koalitionsvertrag?
Tja, ich glaube, die Installateurinnen und Installateure sind ja auch in dieser Weltlage eingespannt. Also man darf, glaube ich, gar nicht so auf den Koalitionsvertrag schielen. Also ich meine, was hat am meisten irgendwie zum Solarboom beigetragen? Das waren die extrem hohen Strompreise, ne?
Absolut.
Also wir hatten ja, beim Ukraine-Krieg ist ja Gas und Strom irre teuer geworden. Die Leute haben alle einen Schreck gekriegt und sich schnell eine Solaranlage gebaut. Also das ist irgendwie, hat wahrscheinlich wesentlich größer. Natürlich hat auch die Politik der Ampelregierung beigetragen, indem sie halt einiges vereinfacht haben. Irgendwo dann Mehrwertsteuer raus, das ist sicherlich auch hilfreich gewesen. Und die Kombination war sehr gut. Jetzt haben wir halt irgendwie dann die Leute, die dann halt den Schreck gekriegt haben, haben halt schon gebaut. Und jetzt haben wir halt wieder so diese normale Marktbereinigung. Jetzt sind natürlich die Anlagenpreise billig geworden durch China. Jetzt muss man einfach mal gucken, also was Trump und Co. jetzt gerade also Zölle auf, Zölle runter. Naja, ich meine, wir haben jetzt 100, was weiß ich, wie viel Prozent Zoll auf chinesische Produkte. Das trifft ja auch Solarmodule, die dann nicht mehr in die USA kommen. Ne? Also die Frage, was passiert damit? Die strömen dann wahrscheinlich nach Europa, aber dann ist ein Überangebot da, heißt es, wir haben wieder fallende Preise. Ist ja tendenziell erstmal gut, wenn Batterien und Speicher billiger werden. Ne? Also insofern, das hat wahrscheinlich mehr Einfluss als jetzt irgendeine Förderung von der Regierung. Förderprogramme haben auch immer den Nachteil, also wie bei den E-Autos. Wir merken gerade eine große Kaufzurückhaltung bei den E-Autos. Weil alle darauf warten, was es denn demnächst für Förderprogramme gibt, die ich mitnehmen kann. Die Kaufentscheidung ist schon gefallen, aber ich baue nicht, weil ich auf Förderprogramme warte und deswegen ist das halt auch immer nicht so gut. Deswegen glaube ich, dass die Weltlage einen größeren Einfluss hat auf das, was die Politik dann entsprechend macht. Wenn jetzt Energy Sharing kommt, ist das gut. Ansonsten haben wir natürlich auch eine kompliziertere, komplexere Sicherheitslage. Also ob die Stromversorgung dann sicherer wird, wenn wir da mit hybrider Kriegsführung aus Russland rechnen müssen, weiß ich nicht. Das spricht ja auch zum Beispiel mit dem Speicher, der notstromfähig ist. Ne? Also das habe ich ja auch einen gewissen Vorteil. Also das heißt, es gibt durchaus neue Verkaufsargumente für Solaranlagen, aber es ist natürlich ein bisschen mühseliger, weil man halt mehr beraten muss. Ich denke halt, nachdem die Strompreise so hoch war, war klar, die Leute sagen, ich muss irgendwas tun, ich kaufe mir halt jetzt eine Solaranlage, egal wie. Da wurden ja auch Anlagen verkauft, die doch teilweise ziemlich überteuert waren. Und jetzt hat sich das normalisiert und jetzt muss man halt beraten und sagen, okay, kauft euch die Anlage und denkt mal dran, dass ihr auch Notstromfähigkeit einbaut, die Stromversorgung wird nicht sicherer und so weiter. Elektromobilität hat ja auch einen gewissen Vorteil. Also insofern ist es beratungsintensiv geworden und wird nicht einfacher werden dadurch. Darauf muss man sich, glaube ich, einstellen, aber auch mit den Leuten, die schon lange dabei sind, die sagen, okay, wir sind es ja schon in den schlechten Jahren der Photovoltaik gewohnt gewesen zu beraten, die sagen eigentlich, das Geschäft geht auch weiter und die halt dieses schnelle Auf und Ab irgendwie noch nicht gewöhnt sind, die haben halt jetzt Probleme, aber das gehört, glaube ich, zur Solarbranche dazu. Aber eigentlich müssten wir ja doppelt so viele Solaranlagen verbauen, um klimaneutral werden zu können. Vielleicht gibt es dann auch ein Verfassungsgerichtsurteil, was die Regierung, hatte ich schon mal darüber gesprochen, trifft. Und dann kann über Nacht plötzlich sagen, oh, jetzt müssen wir aber irgendwas machen, dass es schneller geht, keine Ahnung. Aber worauf man sich einstellen muss auf alle Fälle, dass man irgendwann mittags nicht mehr anspeisen darf.
Ah, okay, ja.
Ja, also das wird kommen, weil sonst kriegen wir die Netze nicht stabil. Das heißt also, irgendwelche Lösungen mit Speicher, die also mittags den Strom im Haus halten, mit irgendwie gescheiten Speichern, die auch nicht nur morgens geladen werden, sondern prognosebasiert mittags die Stromspitzen abfahren. Wenn man da, sage ich mal, ein gutes Konzept hat, was da schon zukunftsfähig ist, dann gehört man auch zu denjenigen, die dann auch künftig die Anlagen weiterverkaufen wird.
Ja, absolut. Ganz wichtige Info, liebe Installateure, Solateure, Zuhörerinnen, schreibt euch das auf, wenn ihr nicht hoffentlich gerade im Auto sitzt und fahrt. Danke, Volker. Vielen Dank für die Einordnung des Koalitionsvertrags. Ich denke, es bleibt weiter spannend. Wir warten drauf, wer den Sitz bekommt, wer denn da auch sitzt, welche Person. Vielleicht noch eine Frage zuletzt. Was würdest du der Politik auf den Weg mitgeben, was man so diplomatisch ausdrücken, damit die Energiezukunft zur Energiegegenwart wird?
Man müsste auch endlich mal einen Arschtritt mit auf den Weg geben, dass die Sachen umgesetzt werden, die umgesetzt werden müssen. Also schon wieder mit diesem Technologieoffen. Ne? Also wir wissen, dass wir weg müssen vom Verbrennerauto und von der Öl- und Gasheizung. Und ich meine, wir waren erst von Putin abhängig, jetzt von Donald Trump. Also irgendwie, das ist ja auch nicht besser. Wenn der feststellt, er kann uns erpressen, dass er den Gashahn zudreht, dann macht er das halt auch. Also irgendwie, da müssten wir doch gucken, dass wir da entsprechend resilient werden und mehr Tempo aufnehmen. Das würde ich mir wünschen, dass es halt in den Bereichen wirklich ein Rumgeeiere bei der Energiewende. Ansonsten, was weiß ich, so mit Speichern und wie Energy Sharing, stehen ja ein paar nette Dinge drin im Koalitionsvertrag. Dann hoffe ich auch, dass die umgesetzt werden müssen. Aber das sind halt auch nicht alles die Sachen, die nicht das Tempo machen. Und eigentlich müssten wir jetzt das Tempo machen. Und was mir so fehlt, ist diese Aufbruchsstimmung. Ich glaube, das brauchen wir doch in Deutschland mal, dass wir das Ganze mal positiv verkaufen. Es ist doch cool, wenn wir irgendwie kein Öl und Gas mehr importieren müssen. Das ist doch jetzt nicht technologieoffen oder sonst irgendwas. Wenn uns keiner mehr erpressen kann weltweit und wir unser eigenes Ding mit der eigenen Solar- und Windkraftanlage machen, was Besseres kann es in Deutschland gar nicht passieren. Und diese Aufbruchsstimmung, wir machen das jetzt selber. Ja, also wir bauen nicht nur Panzer, sondern auch Solaranlagen, Windräder, damit wir nicht abhängig sind von anderen und selber versorgen können, dass wir diese Aufbruchsstimmung transportieren. Und das hat mir komplett gefehlt. Und das, glaube ich, ist das A und O. Ich glaube, wenn man die Menschen hier in Deutschland alle mitnimmt, weil irgendwie, es gibt ja viele tolle Menschen da draußen, ja, und wenn man die alle mitnimmt und ihnen erklärt, warum wir was zu tun haben, dann machen die auch. Und dazu brauchen wir halt eine Regierung. Und da haben wir doch einiges an Fehlstellen wieder.
Dann hoffen wir auch hier auf dem, wie du so schön gesagt hast, diplomatischen Arschtritt. Gut, passt. Volker, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Du bist ja selber eben eine Koryphäe mit eigenem Podcast. War ganz toll, dass ich dich interviewen durfte. Ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben und wir werden weiterhin das Thema verfolgen und dich wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal im Fernsehen noch beobachten können. Und ich denke, dass viele da auch sehr gerne weiter Informationen haben möchten. Wenn ihr selber nachlesen wollt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann den Link zum Koalitionsvertrag findet ihr bei uns in den Shownotes. Und ich sage vielen Dank, Volker. Schön, dass du da warst.
Danke für die Einladung. Tschüss.